Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, meine allererste Predigt war 11 Minuten, stimmt's? Inklusive Gebet, wohlgemerkt. Also heute kommt eventuell eine Eins dazu. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, ihr dürft entscheiden, ob vorne oder hinten. Ja, wir wollen heute in das Wort Gottes schauen, so wie es schon ein paar Mal angeklungen ist. Und ich möchte mit euch heute über einen Mann sprechen. Über einen Mann, der das Gesetz sehr gut kannte. Es war nämlich ein Gesetzesgelehrter. Diesen Titel hat er bekommen. Heute wird man ihn vielleicht einen Dozent an einer Bibelschule nennen. Es war auf jeden Fall ein Mann, der die Bibel sehr, sehr gut kannte, der sich in Streitfragen bestens auskannte, der einige Menschen sogar in Grund und Boden diskutiert hat. Der kannte die Bibel dermaßen gut, dass alle Menschen vielleicht sogar Respekt hatten vor ihm. Es ist ein Mann, ich werde heute viel von dem Mann reden, die Frauen sind aber genauso gemeint. Ja, nicht, dass da irgendwie was aufkommt. Es geht also um einen Christen oder vielleicht jemand, der sich einfach nur ein Christ nennt. Vielleicht ist das ein Pastor, vielleicht ein Prediger oder vielleicht ein Teenie- oder Jungscharleiter oder vielleicht einfach nur ein Mitarbeiter in der Gemeinde oder jemand, der einfach nur hier sitzt und die Bank drückt. Es geht also heute um mich. Vielleicht aber auch um dich. Also die Leute, die sich jetzt hier in dieser Beschreibung erkannt haben, die dürfen heute zuhören, die anderen können ihre Ohren zumachen, denn es geht nicht um euch. Ja, das ist positiv. Den Text, den ich mit euch heute betrachten möchte, spielt sich in einer Zeit wieder, in einer Umbruchzeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das ist die Zeit, wo Jesus gewirkt hat, wo die Menschen einfach diesen alten Bund so präsent hatten und dann auf einmal Jesus kommt und ihrer Meinung nach diesen Bund, den alten Bund, einfach nur auf den Kopf stellt. Der neue Bund hat noch nicht begonnen. Ja, Jesus kündigt diesen neuen Bund an und in dieser Zeit spielt diese Geschichte ab, die ich mit euch heute durchgehen möchte. Ja, und da ist dieser eine Mann, den ich gerade beschrieben habe, der sich richtig gut auskennt. Da ist dieser eine Mann, der Jesus eine Falle stellen möchte. Der Jesus überführen möchte, der ihm erklären möchte, das, was du erzählst, das kann so nicht stimmen. Denn was hat Jesus gepredigt? Der hat gesagt, glaube an mich, so wirst du ewig leben. Und dieser Mann wusste ganz genau, was in dem Gesetz steht. Denn im Gesetz stand, was? Werden wir gleich durchgehen. Denn der Mann wusste das ganz genau und ich hoffe, ihr wisst das auch. Und der Mann versucht, Jesus eine Falle zu stellen. Wir schlagen den Text auf, den ich mit euch lesen möchte. Die Stelle ist in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Ihr werdet diese Geschichte wahrscheinlich schon alle mehrfach gehört haben. Ja, denn was ist die Überschrift in diesem Abschnitt? Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, ich bin immer für Bibeln. Ja. Was ist die Überschrift in diesem Abschnitt? Da steht, der barmherzige Samariter. Nun, meine Überschrift ist heute ein bisschen anders. Meine Überschrift heißt nämlich, der unbarmherzige Christ. Ja, und ich hoffe, ihr könnt mir in meinen Gedankengängen folgen, weil das ist mit den Gedanken immer so eine Sache. Ja, und ich hoffe, wir können wirklich mal sehen, worum es hier eigentlich geht. Ich habe auch heute wieder drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, Gottes Wort zu kennen, ist sehr gut. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort zu verstehen, ist besser. Und der dritte Punkt ist, Gottes Wort zu befolgen, ist richtig. Ist etwas anders, ne? Kommen wir zum ersten Punkt. Gottes Wort zu kennen ist sehr gut. Wir lesen die Stelle Lukas 10, 25 bis 28. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Erstmal nur bis hierhin. Also die Reaktion oder die Antwort dieses Mannes, den ich auch vorher beschrieben habe, kommt wie aus der Pistole geschossen, oder? Also so schlagfertig, so zu wissen, was in dem Gesetz drin steht, das ist einfach nur ein Traum. Was wünschte ich mir manchmal, dass ich so schlagfertig bin. Kennst du das Wort Gottes auch so wie dieser Mann? Weißt du, was in der Bibel steht? Weißt du, wie du liest? Und das ist gut. Das ist super. Ich freue mich darüber. Und Jesus freut sich garantiert auch, wenn wir das Wort Gottes kennen. Mach weiter so. Aber wisst ihr, Jesu Antwort lautet nicht: Du hast richtig geantwortet. Du kennst das Gesetz richtig gut. Du wirst ewiges Leben haben. Das ist leider nicht die Antwort. Vielleicht hat er sich die erhofft, diese Antwort. Aber diese Antwort hat er nicht bekommen. Denn was sagt Jesus zu ihm? Tu dies. Das Wort zu kennen ist also nicht alles, um ewiges Leben zu bekommen, oder? Der Mann, der meinte alles zu wissen, merkt auf einmal, dass er in der Klemme steckt. Nur mal so als Erinnerung. Wer wollte wem eine Falle stellen? Der Mann wollte Jesus eine Falle stellen. Und jetzt merkt dieser Mann auf einmal, dass irgendwas nicht stimmt. Er merkt auf einmal, dass er irgendwie ins Schleudern kommt. Und wenn man ins Schleudern kommt, dann fängt man was an? Sich zu rechtfertigen. Nun, rechtfertigen muss man sich aber auch nur dann, wenn einem etwas vorgeworfen wird, was man falsch gemacht hat, oder? Also wenn mir jemand sagt: Hör mal, das und das machst du falsch, dann versuche ich mich irgendwie zu rechtfertigen, gerecht zu sprechen. Das stimmt nicht, oder das habe ich getan, weil das und das und das. Und dieser Mann steht jetzt auf einmal genau in dieser Situation. Wer war dieser Mann nochmal? Ich hoffe, ihr könnt euch alle daran erinnern. Der Gesetzesgelehrte. Wen hatte ich vorhin beschrieben? Um diesen Mann geht es. Ja, merkt euch diesen Mann gut, denn es wird noch weiter um ihn gehen. Dieser Mann erkennt auf einmal, dass etwas nicht passt. Ja, und erkennt, dass er auf einmal in der Falle sitzt. Jesus sagt zu ihm: Dann mach doch, was da steht. Also Jesus greift diesen Mann noch nicht mal an. Er sagt ihm noch nicht mal, was er falsch gemacht hat. Er sagt einfach nur: Super, dann mach es doch. Und jetzt merkt der Mann, jetzt ist er im Zug. Und dann fängt er an, sich rauszureden, wie ich gerade schon gesagt habe. Und er stellt eine ganz wichtige Frage, um die es eigentlich in diesem Abschnitt geht. Denn der barmherzige Samariter ist eigentlich nur eine Geschichte, die zu dieser Frage passt. Er fragt nämlich: Wer ist denn mein Nächster? Kennen wir das? Ich würde gerne Liebe und Barmherzigkeit üben, nur das Problem ist, ich weiß nicht an wem. Ist es vielleicht der Mann, der draußen auf der Straße sitzt? Sind das vielleicht doch alle Menschen? Oder doch meine Nachbarn? Das ist echt so kompliziert. Die Bibel ist manchmal so kompliziert, ich weiß absolut nicht, an wen ich Barmherzigkeit üben soll. Geht es euch auch manchmal so? Ihr schmunzelt alle. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, worum es geht, ne? Warum erzählt Jesus diese Geschichte ihm? Er erzählt die Geschichte garantiert nicht, weil er gerne Geschichten erzählt, auch wenn Jesus das gerne gemacht hat. Aber er erzählt Geschichten nicht einfach nur, weil er Geschichten erzählen will. Jesus erzählt diese Geschichte auch nicht, weil er einen jüdischen Schriftgelehrten mit diesem barmherzigen Samariter einfach mal ein bisschen zum Zorn reizen will, ihm einfach zeigen will, ein bisschen kitzeln will. Auch deswegen erzählt er die Geschichte nicht. Jesus will auch garantiert nicht zeigen, wie viel Denare man spenden soll. Auch darum geht es in dieser Geschichte nicht. Und er will auch bestimmt nicht sagen, ob man einen Menschen, der verblutet gerade am Straßenrand, ob man ihn im eigenen Auto transportieren soll oder lieber doch einen Krankenwagen rufen soll. Auch das will er damit nicht sagen. Ob Organspende oder keine Organspende, das sind alles Dinge, die uns in dieser Frage auch beschäftigen, wo wir dann immer sagen, wer ist denn jetzt genau mein Nächster? Und dem Ganzen wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Diese Geschichte behandelt nicht in erster Linie, was Barmherzigkeit ist, sondern wer barmherzig ist. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Die Geschichte könnte, so wie ich das verstehe, genauso auch heißen, der liebende Samariter oder der gnädige Samariter oder genauso auch der friedfertige Samariter. Diese Titel wären meines Erachtens vom Kontext her genauso alle passend. Und Jesus erzählt die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Denn die Fragestellung des Schriftgelehrten lautet nicht, was bedeutet Barmherzigkeit, sondern wer ist mein Nächster? Verstehen wir? Also lasst uns lernen zu verstehen, denn wir wissen jetzt alle, was im Text steht. Wir wissen alle, was in der Bibel steht, also lasst uns anfangen zu verstehen, warum steht es da. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wir machen einen kleinen Ausflug in die Geschichte des barmherzigen Samariters. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort zu verstehen, ist besser als nur zu kennen. Wir lesen den Abschnitt weiter, Kapitel 10, Vers 30 bis 36. Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite hinüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und dann stellt Jesus eine Frage: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste gewesen ist, der unter die Räuber gefallen ist? Ich könnte diese Geschichte jetzt in einer ähnlichen Form als Sketch hier vortragen. Und ich würde hier Kinder hinsetzen, Kinder, die noch nie etwas von der Bibel gehört haben. Wenn ich diese Geschichte hier abspielen würde, ich würde mit euch fast wetten, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Kinder, genau wüssten, wer von diesen dreien barmherzig ist, oder? Gebt ihr mir recht? Komisch, oder? Wenn Kinder das verstehen, wieso nicht dieser Gesetzesgelehrte? Wieso nicht dieser Christ, der eigentlich alles wusste und alles kannte? Mir hat das sehr zu denken gegeben. Und ich glaube auch nicht, dass man hierfür Theologie studieren muss. Denn Jesus hat zu einem einfachen Volk geredet. Zu einem Volk, was einfach nur hungrig war nach dem Wort Gottes. Hungrig war nach etwas, was der Wahrheit entspricht. Eigentlich sollte es diesem Mann sehr, sehr peinlich werden, oder? Wer ist nochmal der Mann? Richtig. Ich. Jeder von uns. Nur mal so zur Erinnerung. Der Mann wollte Jesus eine Falle stellen. Erinnert ihr euch an den ersten Satz? Das ist das, warum der Text überhaupt hier steht. Und jetzt geht die einfache Geschichte los. In dieser Geschichte kommen 4 Personengruppen vor. Die erste Personengruppe ist ein Mensch. Ein Mensch, der seines Weges zieht. Ich habe hier einfach mal die Verben rausgezogen und die Adjektive. Er ging, er fiel, er wurde ausgezogen, geschlagen und liegen gelassen. So ein Mensch liegt einfach da. Ähnlich wie beim Erste-Hilfe-Kurs. Kennt ihr das? Wer hat einen Erste-Hilfe-Kurs schon mal gemacht? Ja, da liegt auch einfach so eine Puppe. Die liegt einfach nur da und die braucht Hilfe. Und deswegen machen wir einen Kurs. Der Mensch, der kann ein Jude gewesen sein, was von vielen Auslegern so hingestellt wird, was ich nicht weiß, denn hier steht einfach nur ein Mensch. Es kann genauso auch ein Samariter gewesen sein oder ein Heide. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur ein Mensch. Ein Mensch, der einfach nur da liegt und Hilfe braucht. Und dann haben wir drei Personengruppen, die eigentlich helfen sollen. Und der erste ist ein Priester, der zweite ein Levit und der dritte ein Samariter. Ich weiß nicht, ob es euch jemals schon aufgefallen ist, aber Reihenfolgen haben in der Bibel eine sehr große Bedeutung. Und ich habe mich gefragt, wieso zuerst der Priester, dann der Levit und dann der Samariter? Wieso fängt er nicht andersrum an? Wieso sagt er nicht gleich, wer das gemacht hat? Und ich musste darüber nachdenken und ich dachte mir, von wem würde ich als erstes Hilfe erwarten? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Der Priester, der war bestens unterrichtet im Gesetz. Der Priester, der wusste ganz genau die ganzen Reinheitsgebote. Der wusste ganz genau, wann ein Mensch rein ist, wann ein Mensch unrein ist. Er wusste das ganz genau, warum, weil er Opfer bringen musste. Er musste Sühnung erwirken für diese Menschen. Das heißt, er musste Gottes Gesetz durch und durch kennen. Er musste begutachten, ob Ehebruch im Spiel ist oder nicht. Er musste begutachten, ob das jetzt ein fremdes Feuer ist oder nicht. Wir kennen alle die Geschichte aus dem Alten Testament. Er kannte also die Gebote durch und durch. Er musste doch eigentlich wissen, was Barmherzigkeit bedeutet, oder? Dieser Priester, der hätte es am allerehesten wissen müssen. Am allerehesten von allen hätte dieser Priester wissen müssen, was Barmherzigkeit bedeutet. Darf ich das erweitern? Der Pastor, der Gemeindeleiter, der Prediger, die Menschen, die in der Verantwortung stehen, Gottes Wort weiterzugeben, die Kinder unterrichten, müssen die nicht am allerersten wissen, was Barmherzigkeit ist? Bestimmt sind die doch diejenigen, die Barmherzigkeit üben, oder? Wird sich vielleicht der Gesetzesgelehrte gedacht haben. Es steht hier nicht drin geschrieben, aber ich bin mir so ziemlich sicher, dass der Mann, der Christ, ganz genau wusste, dass dieser Mann derjenige nicht sein konnte. Denn was steht da? Nehmen wir die Verben mal zusammen, die da stehen. Er sah und ging. Als zweites kommt ein Levit vorbei. Der war ebenfalls unterrichtet in dem Gesetz Gottes. Der kannte die Gebote Gottes auch sehr gut. Vielleicht nicht so gut wie der Priester, aber der kannte sie mindestens mal ähnlich, in ähnlicher Weise. Warum? Weil die Leviten genauso auserwählt waren, an dem Tempel mitzuwirken. Die waren diejenigen, die am Tempel gearbeitet haben. Die waren abgesondert von Gott. Wenigstens dieser Levit, der wird das doch gewusst haben, oder nicht? Darf ich erweitern? Alle, die in der Gemeinde tätig sind, egal wo, egal in welchem Dienst wir stehen, wir werden doch wissen, was Barmherzigkeit ist oder etwa nicht. Wir wissen und verstehen das doch, oder? Nun, die Antwort aus dem Text ist auch wieder ganz einfach. Es sind zwei Verben. Er sah und ging. Auch das steht in der Bibel nicht geschrieben, aber ich denke mir ganz sicher, dass dieser Mann ganz sicher war. Auch dieser Mann, der einfach nur sieht und geht, auch der kann es nicht gewesen sein. Und dann kommt Jesus mit einem Aber. Ich liebe dieses Wort in der Bibel. Das ist so ein herrliches Wort. Denn das erklärt so einiges. Und ich weiß nicht, was in den Gelehrten vorgegangen sein muss. Vielleicht hat er gedacht, aber wenigstens einer aus meinem Volk, wenigstens ein Jude wird doch dahin gegangen sein, oder? Vielleicht nicht der Priester, vielleicht nicht der Levit, aber wenigstens einer aus der Gemeinde. Und dann sagt Jesus, aber ein Samariter. Nun, ich weiß nicht, ich glaube, den Gesetzesgelehrten muss es wie Schweiß vom Rücken gelaufen sein. So stelle ich mir das vor, steht nicht in der Bibel. Ich möchte nicht etwas dazu tun, was da nicht steht. Ja, aber ich kann es mir vorstellen, was in diesem Mann vorging. Aber ein Samariter, der sich vermischt hat mit den Heidenvölkern, der vielleicht auch dem Gott gedient hat, zumindest auf seiner Weise, zumindest dachte er das, der sich aber unrein gemacht hat und bei den Juden dermaßen verpönt war, dass sie gesagt haben, der kann nicht gerettet werden. Bitte was? Dieser Mann, der noch nicht mal in Jerusalem anbeten darf? Der noch nicht mal in den Gottesdienst kommen darf? Dieser Mann? Nun, ich weiß nicht, wie uns das gehen würde, wenn jemand sagen würde, keiner aus diesem Raum, keiner aus der Gemeinde wusste, was Barmherzigkeit bedeutet. Aber der Mann da draußen, vielleicht ein Muslim, vielleicht ein Buddhist oder ein Hinduist oder wer auch immer, der hat Barmherzigkeit praktiziert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe Gänsehaut. Und die Antwort aus diesem Text ist etwas anders. Er sah und handelte. Dieser verachtete Samariter, der wusste ganz genau, was Barmherzigkeit ist. Verstehen wir jetzt, was das bedeutet? Wir kennen es nicht nur. Jetzt haben wir es verstanden, oder? Die Geschichte war genau deswegen erzählt. Wisst ihr, verstehen ist auch sehr gut. Es ist gut, wenn wir das Wort Gottes kennen. Und wenn wir es verstehen und ausgelegt bekommen, ist das definitiv noch besser. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Denn was sagt die Bibel? Gottes Wort zu befolgen ist richtig. Diese drei Punkte, die könnt ihr euch, ein Prediger hat das mal gesagt, wie so ein Nagel an die Wand hauen. Ja, damit sie immer präsent bleiben. Was macht Jesus hier deutlich? Wir lesen weiter, Lukas 10, Vers 36 bis 37. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen ist? Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber Jesus stellt hier eine Frage, die hat der Gesetzesgelehrte nicht gefragt. Wie war seine Frage? Wer ist mein Nächster? Und im ersten Moment sieht das wirklich so aus, als ob hier irgendwas durcheinander geraten ist. Jesus hat vielleicht nicht ganz verstanden, was er wollte. Und ich dachte mir einfach nur so, hä? Was hat die Frage jetzt damit zu tun? Aber ich sage euch, diese Frage, die hat sehr viel damit zu tun. Denn Jesus geht hier nicht darauf ein, wer ist mein Nächster, sondern er geht seltsamerweise darauf ein, wie dich selbst. Also hier musste ich ein bisschen nachdenken. Ja, wem es alles ein bisschen zu schnell ist, der kann sich die Predigt gerne nachher nochmal anhören. Okay? Der Samariter, der war voller Mitleid. Er fragte sich nämlich nicht, wer ist mein Nächster? Er fragte sich nämlich, was würde ich tun, wenn ich derjenige wäre, der da liegen würde? Was würde ich wollen, wenn ich derjenige wäre, der da liegen würde? Habt ihr euch diese Frage mal gestellt bei diesem Text? Das ist das, was der Samariter hier tut. Und genau das ist das, warum der Samariter auf einmal barmherzig wurde. Weil er sich in die Lage hineinversetzt hat. Wenn du im Dreck liegen würdest, wie würdest du denn wollen, dass man mit dir umgeht? Und was Jesus hier macht, ist mit dieser Frage, die Frage an den Räuber zu geben, an den, der unter die Räuber gefallen ist, Entschuldigung. Ihn zu fragen, du, der du da liegst im Dreck, wer wäre für dich denn der Nächste? Keine Theorie, Praxis. Und er fragt den Mann, den Christen nicht, wer ist für dich der Nächste? Das ist doch interessant, oder? Du willst wissen, was Barmherzigkeit bedeutet oder wer barmherzig ist? Frag den alten Mann auf der Straße. Geh zu ihm hin und frag ihn, wer ist für dich barmherzig? Frag die alte Frau, die vielleicht nicht über die Straße gehen kann. Frag den Menschen, denen es in der Gemeinde nicht gut geht. Frag ihn, wer ist für dich barmherzig? Frag deinen Klassenkameraden, der sein Butterbrot zu Hause vergessen hat. Wer ist für dich barmherzig? Der, der dir einen guten Spruch reindrücken kann, nächstes Mal vergisst du dein Brot, aber bitte nicht, ja? Oder der einfach nur sein Butterbrot abgibt. Wer ist barmherzig? Und du wirst von den Leuten überall immer die gleiche Antwort kriegen. Von den Menschen, denen es genauso geht wie diesem Mann, der unter die Räuber gefallen ist. Die gleiche Antwort wirst du kriegen. Der ist barmherzig, der mir geholfen hat. Nicht der, der so kluge Sprüche gekloppt hat, der alles wusste aus dem Gesetz, der alles verstanden hat, der alles studiert hat und der mit allem diskutieren konnte. Nicht er war barmherzig. Wenn wir also uns selbst lieben, dann tun wir dem Menschen auch nur das, was wir wollen, dass man auch an uns tut. Ihr kennt mit Sicherheit die Stelle, die Jesus auch sagt in seiner Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 12. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und darum geht es hier. Der ist barmherzig, der Barmherzigkeit übt und nicht der nur darüber redet. Der ist sanftmütig, der Sanftmütigkeit übt und nicht nur der große Reden schwingt. Der ist liebevoll, der Liebe übt und nicht nur der gut über Liebe reden kann. Ein Mädchen kam mal zu seinen Eltern und sagte, Mama, Papa, der Junge will, dass man ihn unbedingt schlägt. Ja, Papa fragte, wie kommst du denn jetzt da drauf? Wer möchte denn sowas? Ja, er schlägt die anderen. Das Mädchen hat diesen Vers ganz klar verstanden. Wenn du willst oder wenn du das tust, was die Leute tun sollen, dann ist das ganz klar. Wenn du jemanden schlägst, dann möchtest du, dass du auch geschlagen wärst, oder? Da dachte ich mir so, wow, es war wieder ein Kind, das genau verstanden hat, worum es ging. Ich kann ein Christ sein, der alles weiß und alles versteht und trotzdem unbarmherzig sein. Ich kann aber auch ein Christ sein, der nicht so viel versteht und nicht so viel weiß. Und kann aber barmherzig sein. Im Vers 37 spricht Jesus dann zu ihnen noch einmal. Geh hin und handle ebenso. Und in diesem einen kurzen Satz finden wir zwei Befehlsformen wieder. Zwei Imperative. Geh und handle. Ihr Lieben, geh und handle. Geh und handle. So einfach und doch so schwer. Ich habe diese Woche eine sehr bittere, aber auch eine sehr schöne Erfahrung machen müssen. Ich habe mich mit meinem Bruder auch unterhalten über Dinge, die ich nicht ganz so richtig finde, die er tut und die so laufen, auch in einer Gemeinde. Und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten. Ich sage, das ist nicht gut. Also ich sehe das nicht so. Ich sehe das falsch, was du da tust. Und er hat gesagt, ja, was findest du denn richtig? Oh, dann habe ich ihm das erklärt. Ich finde, man müsste dafür und dafür einstehen. Das ist das, was man definitiv machen müsste. Und wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Dann geh und mach das doch. Du wirst das Reich Gottes nicht bauen können, wenn du einfach nur auf allen rumhackst und allen erzählst, was sie falsch machen. Aber wenn du für das einstehst, was du für richtig hältst, was du für biblisch siehst, der sagt, dann mach das doch. Das saß, das kann ich euch sagen. Und ich fühlte mich wie in diesem einen Film, Ab durch die Hecke, ich weiß nicht, wer den gesehen hatte, da gibt es ja dieses Auto, was da fährt, ne, wo dieser Typ dann immer so auf diesen Hasen draufhaut. Kennt ihr das? Nun, ich fühlte mich nicht wie der Typ, ich fühlte mich wie der Hase da unten. Aber das war notwendig. Das war notwendig, um einfach mal die Augen zu öffnen. Der gelehrte Mann, der ist in die Grube gefallen, die er selbst eigentlich für Jesus vorgesehen hat. Der Mann, der musste verstehen, dass ewiges Leben nicht nur dadurch kommt, dass man das Gesetz kennt und versteht, sondern er musste lernen zu verstehen, dass das ewige Leben dadurch kommt, dass man das Gesetz befolgt. Erinnerst du dich noch an den Mann, den ich anfangs beschrieben habe? Er war ein Christ. Oder er gab zumindest vor, einer zu sein. Er kannte die Bibel. Er ging regelmäßig in den Tempel, in den Gottesdienst. Und wegen diesem Mann erzählt Jesus die Geschichte. Er erzählt die Geschichte eines ungläubigen Samariters, der mehr kannte und mehr verstanden hatte als der Christ. Und das ist hart. Aber es ist die Wahrheit. Nun, ich komme zum Schluss. Ich hoffe, die Predigt war nicht allzu lang. Das Fazit meiner Predigt ist, es ist sehr gut, wenn du das Wort Gottes gehört hast und es kennst. Mach weiter so, lies weiter in der Schrift. Lies die Bibel. Weißt du, was besser ist? Wenn du auch noch verstehst, was da drin steht. Wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wenn du es studierst, aber weißt du, was richtig ist? Wenn du nach dem Wort Gottes handelst. Lass uns aufstehen und beten.